Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.
Herzlich willkommen zu Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen, dem Podcast der Stadt Leipzig. Mein Name ist Javan Wenz und heute geht es hier bei uns um künstliche Intelligenz. Alle Welt ist sich ja mehr oder weniger einig, künstliche Intelligenz ist eine, wenn nicht die Schlüsseltechnologie der kommenden Jahrzehnte. Im Zusammenspiel mit dem Internet der Dinge wird sie so gut wie alles effizienter, weniger fehleranfällig, schneller, bequemer und profitabler vielleicht auch machen. Soweit zumindest die Zukunftsvision. Aber schon heute steckt einiges an künstlicher Intelligenz in unserem Alltag. Die Vorschlagssysteme in Webshops, die funktionieren zum Beispiel schon so. Und auch wenn uns der freundliche Hotline-Mitarbeiter bei einer Versicherung einen neuen Vertrag anbietet, dann hat ihm vermutlich seine KI-unterstützte Customer Relations Software vorher einen kleinen Hinweis gegeben, dass ich vermutlich bald kündigen werde, wenn ich nicht bald mal bessere Konditionen bekomme. Wie ist das in der öffentlichen Verwaltung? Macht sie sich KI-Systeme heute schon zunutze? Wo liegen hier die Möglichkeiten und Grenzen? Um das zu besprechen, habe ich heute Mirko Mühlpfort von der Stadt Leipzig zu Gast. Hallo.
Hallo, ich grüße Sie.
Und Dr. Erik Polkert ist bei mir vom Center for Scalable Data Analytics and Artificial Intelligence, kurz SCATS AI. Hallo.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Mühlpfort ist Teamleiter Digitale Infrastruktur in der Stadt Leipzig. In seinem Verantwortungsbereich liegt alles, was in Leipzig mit urbanen Daten zu tun hat und auch die Infrastruktur, auf denen diese Daten dann bewegt werden. Dr. Erik Polkert ist Geschäftsführer des Leipziger Standorts des SCATS AI. Einen zweiten Standort gibt es nämlich noch in Dresden und er ist für den Transfer von der Forschung in die Praxis verantwortlich. Das SCATS AI ist eins von 5 KI-Zentren, die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert werden. Ich freue mich sehr, dass Sie da sind und bin gespannt, was Sie mir als so komplett KI-unbedarften Menschen heute erklären können. Wenn über künstliche Intelligenz gesprochen wird, dann könnte man auch so ein bisschen den Eindruck bekommen, keiner weiß so richtig genau, was das jetzt eigentlich ist. Ich finde, es klingt auch immer ein bisschen unheimlich, so ein bisschen nach Robotern, Dystopien und deshalb würde ich sagen, wir bringen uns mal kurz auf einen Stand. Künstliche Intelligenz, was ist das denn für Sie?
Künstliche Intelligenz klingt ja erstmal spektakulär, weil oft Fähigkeiten des Menschen abbilden will, diese künstliche Intelligenz und seine Art des Denkens, seine Art der Informationsverarbeitung in neuronalen Netzen. Künstliche Intelligenz will Handeln adaptieren bis zur Ununterscheidbarkeit von Mensch und Maschine. Dieser Blick ist halt geprägt durch Spielfilme über KI und dort ist auch oft Thema Identitätsklau und KI übernimmt das Zepter, man wird kriminell, schädigt den Menschen oder sie ist halt niedlich wie bei Wall-E. Aber ich glaube, Herr Polkert hat da als Wissenschaftler einen viel nüchternen Blick auf die KI.
Ja, es ist ähnlich. Wie Sie schon sagten, also dieses Automatisieren von intelligentem Verhalten und Lernen mithilfe von Computerprogrammen, das ist so ein bisschen das, was man bei Wikipedia findet. Aber das ist halt eben nicht so ganz eindeutig und da steckt eben irgendwie Verhalten drin, Beobachtung, Interaktion mit der Umgebung und das Wichtigste dabei ist eigentlich das maschinelle Lernen. Und wenn man heutzutage über KI spricht, meint man aber häufig nur diesen Teil des maschinellen Lernens. Und da geht es darum, komplexe mathematische Funktionen zu approximieren, zu lernen, also zum Beispiel neuronale Netze, Netzwerke von künstlichen Neuronen. Und die sollen dann für eine Eingabe mit sehr hoher Genauigkeit eine gewünschte Ausgabe produzieren. Also als Beispiel Bilder von verschiedenen Obstsorten und mit hoher Genauigkeit soll dieses Modell dann zwischen Birnen, Bananen und Äpfeln unterscheiden können.
Okay, das heißt, wir sind jetzt von quasi iRobot relativ schnell zu Äpfeln und Birnen gekommen. Blöde Frage direkt zum Anfang, um auch so ein bisschen die Fallhöhe aufzubauen. Warum ist das denn so wichtig? Also was haben wir denn davon, wenn wir Äpfel und Birnen maschinell unterscheiden können?
Ja, weil es gerade die einfachen Tätigkeiten sind, die man im ersten Schritt mit künstlicher Intelligenz und mit maschinellem Lernen automatisieren können wird. Also eine Rechnung automatisiert verarbeiten, im Supermarkt erkennen, was habe ich gekauft, damit man dann die Abrechnung machen kann und nicht in der Kasse eintippen muss. Also das sind die Dinge, die leicht zu umzusetzen sind und die natürlich sich auch gut eignen, um das komplexe Problem erklärbar zu machen.
Ich würde fast vermuten, dass dann wahrscheinlich KI lernt, wie ein kleines Kind erstmal lernt. So, und deshalb fängt man wahrscheinlich mit Äpfel und Birnen an.
Das ist, glaube ich, eine gute Analogie. Und ja, die nutze ich auch gern einfach, weil man daran eben auch die Eigenschaften von KI. Also was sind Eigenschaften von Äpfeln? Na gut, das ist die Größe, der Umfang, die Farbe und das sind meine Features. Und das neuronale Netz oder der Algorithmus, der versucht dann eigentlich nur diese Parameter zu gewichten oder diese Eigenschaften zu gewichten, um dann eine Entscheidung zu treffen. Also wenn das was Längliches ist mit einer gelben Farbe, dann ist es wahrscheinlich eine Banane. Und so arbeitet der Mensch ja auch, dass er das am Ende gewichtet und eine Entscheidung trifft.
Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist die KI sozusagen die Voraussetzung, die geschaffen wird, damit neue Dinge funktionieren, eben wie Sie gesagt haben. Ich denke jetzt gerade an diesen Amazon-Supermarkt sozusagen, der teilweise getestet wurde, wo man einfach nur reingeht, Sachen sich in den Einkaufskorb legt, wieder rausgeht und hat automatisch bezahlt. Also habe ich das so richtig verstanden?
Richtig. Und das wird natürlich durch solche Technologien ermöglicht. Und das ist ja eigentlich erstmal nichts Schlechtes, solange mit den Daten dann nicht Schindluder getrieben wird. Das ist ja eine tolle Sache.
Ich habe es schon in der Anmoderation kurz angerissen. Also die Erwartungen an diese Schlüsseltechnologie, nennt man es ja gerne, KI sind sehr groß. Das steckt ja schon in diesem Wort Schlüsseltechnologie auch drin. Was denken Sie denn? Sind diese Erwartungen zu groß oder kommen da wirklich Sachen auf uns zu, die wir uns jetzt vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen können?
Ja, wäre ich Technologievorstand von Google oder Alphabet, würde ich wahrscheinlich sagen, KI ist größer als Feuer und die Erfindung der Elektrizität. Und das sieht man ja auch so ein bisschen. Wir sind praktisch wie in so einer Art Wettrüsten, ja, Wettrüsten zwischen China, USA, Europa, um die Vorherrschaft praktisch bei dem KI-Themen, also um die Vorherrschaft bei Trainingsdatensätzen und Qualität von Datenverfügbarkeit, praktisch auch in so ein bisschen in einem Wettrennen um Startups, im Aufkaufen von Startups und Investitionen in Risikokapital in diese Startups. Und man sieht ja auch ganz deutlich jetzt hier in der Corona-Situation, es steigen sozusagen die Investitionen in KI-Modelle und Technologien, so dass ich praktisch sagen würde, auch Patentanmeldungen steigen. Und ich würde tatsächlich sagen, dass die Erwartung ist nicht zu groß, ne? Die Fantasie am Markt ist riesengroß, sozusagen, was KI alles leisten kann. Und die Fantasie bei Politikern ist auch riesengroß, was praktisch nach Braunkohle, nach Eisen oder Maschinenbau kommen könnte, um hier in Deutschland beispielsweise den Wohlstand zu sichern.
Also ja, ich kann das auch nur unterstützen. Das ist, es ist ein Riesenthema. Aber wenn man jetzt sich anguckt, was so der State of the Art ist, ist natürlich die Erwartung vielleicht ein bisschen zu groß. Also wir erwarten vielleicht zu viel davon. Ich meine, es wird alle Lebensbereiche durchdringen, das ist klar. Also wir werden das in allen Bereichen irgendwie merken. Also vorausschauende Wartung wird immer in der Wirtschaft häufig genannt, Rechnungsbearbeitung, Verkehrssteuerung, Datenbereinigung. Und im medizinischen Bereich spielt es eine Riesenrolle im Bereich der Bildanalyse oder Wirkstoffsynthese. Also das haben wir auch, sehen wir ja auch bei uns im Zentrum schon an den Forschungsthemen. Aber wenn man jetzt mal sich anguckt, was da eigentlich da ist an maschinellem Lernen zum Beispiel, dann ist Intelligenz manchmal auch irreführend. Also das neuronale Netz lernt halt an klassifizierten Daten, also ein überwachtes Lernen zumindest. Und wenn dann die Datenauswahl schlecht ist oder zu wenige Daten vorhanden sind, dann lernt das System falsch. Und das wirkt dann gar nicht mehr so intelligent, wenn man mal ehrlich ist. Und deswegen ist da, glaube ich, noch eine ganze Wegstrecke zu laufen, damit wir wirklich da sind, wo wir hinwollen.
Das heißt, die Frage ist vielleicht auch ein bisschen falsch gestellt, insofern, ob die Erwartungen in diese Schlüsseltechnologie vielleicht zu groß sind oder ob es auch um die Erwartung geht, die wir in Deutschland da reingeben können, wenn wir auch mit Google, Amazon und so weiter konkurrieren, oder?
Ja, das stimmt. Also, dass man eben die Konkurrenz mit Google ist schwierig, weil die auf ganz anderem Datenbasis arbeiten können im Moment. Die haben einfach Daten, die man in Deutschland nicht zur Verfügung hat. Und deswegen sind sie sehr groß. Man muss auch ein bisschen auf die Zeiträume gucken, wie lange dauert das. Und das Tolle in Deutschland und Europa ist, dass man sich halt zusätzlich noch Gedanken darüber macht, wie das Ganze ethisch vertretbar laufen soll. Man fängt da auch in den USA jetzt an, aber dort ist man halt erstmal losgelaufen und hat da schon Lösungen und merkt jetzt, ups, das kann ja auch zu Problemen führen. Und hier denkt man halt vorher nach, bevor man den ersten Schritt tut. Das ist vielleicht manchmal schmerzhaft und dauert, aber ich glaube, es ist der bessere Weg.
Wir haben jetzt schon viel darüber geredet, was künstliche Intelligenz sozusagen im wirtschaftlichen Bereich wahrscheinlich tun wird. Oder das ist wahrscheinlich das Leichteste, sich vorzustellen auch. Nun gehören Sie ja eher zum Kontext der Stadt Leipzig oder sogar direkt zur Stadt Leipzig. Was würden Sie denn sagen, was kann denn das am Ende konkret im Kontext der Stadtverwaltung auch leisten?
Verwaltung legt ja sehr viel Wert auf Rationalität, Neutralität, Aktenmäßigkeit, Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen. Da würde man ja jetzt erstmal direkt vermuten, da könnte KI ja unterstützen und da könnte ja KI brillieren. Was wir allerdings nicht machen wollen, ist halt KI entscheiden lassen, beziehungsweise nicht entscheiden lassen dort, wo direkt das Leben, Leib und Leben von Mensch gefährdet ist, sozusagen. Dort möchte man halt keine KI zulassen, aber bei der Unterstützung von Prozessen, bei der Vereinfachung von Routinen, vielleicht auch im Bereich so Wartungstätigkeiten, also dass man bestimmte Fehler erkennt in Dokumenten, dort kann man das tatsächlich zulassen, dass KI eingesetzt wird, nur nicht dort, wo man entscheiden möchte. Wobei auch das ist wahrscheinlich auch mit Abstrichen zu sehen. Es gibt ja zum Beispiel im Steuerverfahren sogar die Möglichkeit, das ist auch im Steuergesetz vorgesehen, dass man bestimmte Veranschlagungen von Steuern direkt durch einen Algorithmus erledigen lassen kann. Das ist sicherlich, wird man jetzt zukünftig mehr Gesetze oder mehr Verordnungen sehen, wo man direkt auch wahrscheinlich rein diktieren wird, hier kann KI Entscheidungen treffen und dort kann KI keine Entscheidung treffen.
Das denke ich genau auch, dass wir in der Stadt eigentlich eher erstmal nur unterstützen und unterstützende Prozesse, das ist das eine. Und man muss auch ehrlich sein, in welchem Stadium wir uns ja jetzt auch noch in den Kommunen befinden. Also die Digitalisierung ist halt einfach noch nicht so weit fortgeschritten. Wir haben diese Pläne des Online-Zugangsgesetzes, wo 700 verschiedene Verwaltungsverfahren digitalisiert werden sollen und nur ein Bruchteil davon ist ja tatsächlich schon umgesetzt. Das heißt, da geht, glaube ich, die Hauptarbeit erstmal rein und das kann man natürlich mit maschinellem Lernen unterstützen, dass gewisse Dinge dort effizienter laufen und auch bürgernäher. Also ich will gar nicht behaupten, dass in der Stadt nichts effizient ist. Ich glaube, das ist ganz im Gegenteil. Es ist sehr hocheffiziente Prozesse schon existieren und das macht es ja gerade so schwer, diese Prozesse jetzt umzusetzen auf eine digitale Wirkweise und natürlich wollen wir den Bürger nicht verlieren. Also wir wollen ja keinen Sachbearbeiter ersetzen durch irgendeine KI, sondern wir wollen den Bürger dabei helfen, besser zu kommunizieren mit der Stadt, vielleicht schneller irgendwie Anliegen vorbringen zu können und schneller ja und einfacher interagieren zu können. Also eben nicht mehr ein deutsches Formular ausfüllen zu müssen, sondern vielleicht einfach dem Algorithmus sagen, okay, in natürlicher Sprache, ich arbeite dort und habe das verdient und ich habe 3 Kinder. Und das soll eigentlich automatisch übersetzt werden in Amtssprache.
Ja, das stimmt. Da würde ich zustimmen. Wir müssten als Stadt erstmal sicherlich unsere Hausaufgaben erfüllen und Grundvoraussetzungen schaffen, halt praktisch auch in Richtung Datenqualität, ne, dass wir sehr gute Daten haben, vor allen Dingen auch, dass wir Verwaltungsprozesse durchgängig digitalisiert haben, sodass auch Daten vorliegen können, dass unsere Planungen digital sind und dort auch so dann Datensysteme vorhanden sind, dass wir Schnittstellen haben und praktisch auch eine Infrastruktur, wo hohe Rechenleistung vorhanden ist und auch schnelle Datenautobahnen, um all diese Prozesse umzusetzen, sicherlich. Ne? Und dann kommt sicherlich KI ins Spiel mit halt solchen einfachen Anwendungen, wie Herr Polkert gerade beschrieben hat, Chatbots oder Suchen erleichtern. Wir haben ein Dokumentenmanagementsystem, ALRIS, wo wir alle unsere Beschlüsse der Stadt, alle Anträge, Petitionen führen. Das sind tausende, zigtausende Dokumente jedes Jahr, beziehungsweise in jeder Periode, Wahlperiode, Legislaturperiode. Und das wäre sicherlich eine wunderbare Anwendung für so Texterkennung, dass man sicherlich schon bestimmte Dinge überall schon gedacht und aufgeschrieben hat und Argumente schon da sind und man suchen laufen lassen könnte, wo denn bestimmte Informationen stehen und auch, dass wir halt bessere Entscheidungen treffen und weniger widersprüchlich sind auch in unseren Entscheidungen. Das könnte ich mir ganz gut vorstellen.
Also sozusagen, um nochmal aus der Perspektive des Bürgers zu sprechen, wenn ich jetzt irgendwann meine Steuererklärung machen möchte, muss ich mich vielleicht nicht mehr durch Elster einmal komplett durchquälen, sondern kann im Prinzip einfach so eine Art Chatbot sagen, okay, das habe ich verdient, das sind meine Lebensumstände, mach was draus, so ungefähr, und dann wird eine Steuererklärung draus und die Stadt schickt mir dann vielleicht sogar oder prüft es sogar automatisiert und ich habe dann relativ schnell einen Steuerbescheid und muss mich nicht tagelang durch Akten quälen.
Genau, die Elster würde erkennen oder erkennt, das ist ein einfacher Klient, der ist in der Veranlagung von der Steuer relativ unterkomplex. Dort könnte der Algorithmus schon Vorschläge machen und Dinge ansetzen und erstellt praktisch einen Steuerbescheid und es gibt mit Sicherheit eine Prüfroutine, wo dieser Bescheid dann nochmal rausgefischt wird und gesagt wird und einem Menschen vorgelegt wird und der nochmal drüber guckt. Ne? Also das würde ich schon sehen, dass die Qualitätskontrolle so eines Algorithmus ist abgesichert durch einen menschlichen Blick über die Dokumente.
Also es wäre toll. Also ich würde mich freuen, wenn das irgendwann ginge, weil das ja wirklich ein komplexes Thema ist. Aber ich denke auch an Elterngeldbeantragung. Das ist so meine Generation hat damit zu kämpfen. Und das, wenn das schon für uns aus der Wissenschaft schwierig ist, wie soll das erst für normalen Bürger verständlich sein? Und das, glaube ich, kann man sehr gut unterstützen mit solchen Verfahren.
Wenn ich jetzt neben Steuern mal dran denke, was die Bürgerinnen und Bürger einer solchen Stadt vielleicht am meisten umtreibt, das ist oft Verkehr, Baustellen, Verkehrsfluss, da ist extrem großes Ärgerpotenzial. Ist das was man vielleicht mit KI auch unterstützen kann oder wo Sie dran arbeiten?
Also KI kann sicherlich dort unterstützen. Wir arbeiten gerade an der Stadt Leipzig an einem Vorhaben, das heißt Connected Urban Twins, also drei Städte, Leipzig, Hamburg und München, wollen digitale Infrastrukturen aufbauen und digitale Zwillinge. Und dort kann ich mir das ganz gut vorstellen, indem man halt Sensorinformationen, Umweltinformationen, Verkehrsflussinformationen zusammenbringt, modelliert und die KI auch dort schon sozusagen Auswertungen, Analysen fahren, Data Analytics fahren könnte, um bestimmte Kreuzungssituationen zu entschärfen, verschiedene Mobilitätsarten zu vereinen, also Radverkehr, Automobilverkehr und auch öffentlicher Nahverkehr, die ja praktisch auf einer beengten Spur, ne, Platz ist ja endlich, unterwegs sind. Und man könnte sich durchaus vorstellen, dass innerhalb dieser digitalen Zwillinge es Mustererkennungen gibt, wo eine KI Vorschläge macht, wie die optimale Verkehrsführung ist.
Das heißt, die KI würde sozusagen beobachten oder herausfinden, wo sind Nadelöhre, wo gibt es immer wieder Probleme, wo führt es irgendwie zu Staus oder so, und könnte dann automatisch sagen, das wäre eine mögliche Lösung.
Genau, die könnte riesige Datenmengen erstmal auswerten, die wir als Mensch gar nicht so erfassen können, und praktisch dann bestimmte Vorschläge machen und sagen, hier können wir den Verkehrsfluss optimieren, hier könnten wir eine Kreuzung anders gestalten, hier könnten wir Ampelphasen anders legen, sodass wir gar nicht zu einer Stausituation mehr optimalerweise kommen.
Also das wäre ist der Wunsch, und das ist auch wirklich möglich, wenn man sich anguckt, was die Stadt Leipzig auch schon an Sensorik nutzt und in Prototypen arbeitet, dass es wirklich irgendwann möglich wird, vorher zu sagen, wo vielleicht Feinstaubbelastung sehr hoch sein wird oder auch tagsüber dann der Verkehrsfluss verändert wird, um solche Peaks abzuschwächen. Das wäre schon toll.
Ja, auf jeden Fall Dinge, die bestimmt für viele Leute sehr hilfreich wären im Alltag. Und wo wir dabei schon sind, ich habe schon was mitbekommen, woran sie schon arbeiten. Das fand ich auch sehr spannend. Da geht es um im Endeffekt Bürgerfeedbacks, würde ich es mal zusammenfassen, dass eben Leute verschieden reden und vielleicht aber nicht immer gleich verstanden werden. Können Sie dazu noch was sagen?
Ja, das ist ein spannendes Thema, dass man die Bürger ja viel stärker beteiligen will. Das ist auch in diesem Projekt ein großes Thema, großes Ziel, dass wenn ein neuer Bebauungsplan oder vielleicht Nutzungsplan aufgelegt wird, dass man dann frühzeitig die Bürger dazu bekommt, sich zu beteiligen und die nicht gezwungen sind, komplexe Briefe und Formulare auszufüllen und irgendwo sich zu äußern, sondern die einfach natürlich sprachlich, wenn sie in der Straße stehen, ein 3D-Bild sich anschauen können und sagen können, das gefällt mir, hier habe ich Angst, da denke ich, ist zu dunkel oder hier an der Stelle ist mir die Kreuzung zu gefährlich, da hätte ich gerne noch eine Bank. Und dieses natürlich sprachliche Feedback ist natürlich sehr heterogen. Also da sind, jeder nennt das anders. Der eine spricht von der Bank, der zweite von der Sitzgelegenheit, und mit Sprachverarbeitungsmodellen aus der künstlichen Intelligenz können wir halt diese Dinge zusammenführen und dann für die Stadt auch verwertbar machen.
Das finde ich insgesamt sehr, sehr spannend insofern, dass ich das Gefühl habe, dass durch diese künstliche Intelligenz, also dass dadurch, dass man es stärker maschinell macht eigentlich, die Kommunikation klarer und verständlicher und vielleicht auch in irgendeiner Form freundlicher sein soll, weil so viele Leute haben ja ein Problem mit Behördendeutsch und finden diese Sprache, die da verwendet wird, oft ein bisschen ausgrenzend, vielleicht auch ein bisschen viel Druck aufbauend. Ist das auch so ein bisschen der Gedanke dahinter, über eine KI da einfach auch freundlicher oder kommunikativer, kooperativer vielleicht auch zu werden?
Oh, ich meine, jetzt, da driften wir natürlich in die Wünsche ab, aber ich glaube schon, dass das möglich ist. Es gibt tatsächlich, ich habe Kollegen getroffen, die sich damit beschäftigen, wie man leichte Sprache automatisch erzeugen kann aus komplizierten deutschen Texten. Das ist durchaus ein Thema und glaube ich auch, in den nächsten Jahren wird das auch passieren.
Ich glaube, da lernen wir fast von der KI, dass wir praktisch unsere Sprache, die hyperkomplex geworden ist, weil wir auch viele Fachlichkeiten immer haben, die sicherlich ihre Fachsprachen haben, ihre Ausdrücke, ihre Vokabeln, so ein bisschen wie Babel, so, ne, Turmbau zu Babel, wir verstehen uns nicht mehr, und vielleicht ist die KI, zwingt uns so ein bisschen, auch so ein bisschen vielleicht, weil wir halt Texte ausgewertet haben wollen, uns wieder zu einer einfacheren Sprache zu kommen, die auch dem Bürger dann auch dient, ne, und nicht umsonst ist man auch immer aufgefordert, in einfacher Sprache seine Themen erklären zu können, so, das ist so.
Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Da sind wir ja auch schon so ein bisschen bei dem Thema, was KI uns für einen Nutzen bringen kann, vielleicht auch in so einer ethischen oder freundlicheren Hinsicht, auch weil wir da vielleicht noch weit von entfernt sind. Aber ist es auch so, dass wir da ethische Probleme durch die KI auch bekommen können? Also wenn wir sagen, Algorithmen werten aus aufgrund von Sachen, die sie auch lernen und Menschen haben da vielleicht nicht mehr überall so viel mit zu sagen. Kann eine künstliche Intelligenz zum Beispiel auch Leute diskriminieren? Also wie funktioniert das und kann man das, wenn sie diskriminiert, das vielleicht auch verhindern?
Ja, also auf jeden Fall. Also in die Literatur ist ja voll von Beispielen entsprechender bei Kreditvergaben, bei Versicherungen, bei der medizinischen Diagnostik. Es gibt ein Beispiel dieses rassistischen Seifenspenders, ja, der nicht auf eine helle Haut, der nur auf helle Haut reagiert und nicht auf dunkle Haut. Es gibt auch das Beispiel von Videochats, wo bestimmte Sprachanteile weggefiltert werden, die sehr hoch sind, wo praktisch weibliche Personen da nicht mehr so gut rüberkommen und dann die nicht ganz so souverän wirken. Und da diskriminiert KI, aber die tut das natürlich nicht absichtlich, sondern sie diskriminiert, weil sie halt so von den Menschen geprägt wurde. Beispielsweise durch verzerrte Trainingsdatensätze, wo praktisch bestimmte Basisdaten drin sind, die nicht funktionieren. Oder Wenn-Dann-Regeln, die vielleicht von Männern gemacht wurden oder und bestimmte Schlüsse, männliche Schlüsse oder so da drin sind, die halt nicht auf weibliche Personen zutreffen.
Also beim Beispiel vom Seifenspender könnte man sagen, man hat diese KI praktisch nur mit Bildern von weißen Menschen gefüttert und damit kann sie schwarze Menschen nicht erkennen.
Das ist das Problem und da gibt es ganz finstere Beispiele. Ja? Also dass Menschen mit dunkler Hautfarbe versehentlich von irgendeinem Algorithmus als Gorilla klassifiziert werden oder dass sie tatsächlich, wenn es in den USA darum geht, abzuschätzen, ob jemand nochmal straffällig wird, dass die Hautfarbe einen extremen Einfluss auf diese Entscheidung hat, obwohl das ja mit der Person gar nichts zu tun hat eigentlich. Also ganz schwierig. Oder ich habe in Deutschland wird oftmals dieses Beispiel prädiktive Polizeiarbeit genannt. Das halte ich für Augenwischerei, weil man aus historischen Gewaltdelikten aus einem Stadtteil ableiten will, wo jetzt sozusagen die Polizei mehr Streife fahren soll. Das ist ja erstmal richtig, dass man da mehr Streife fahren sollte, aber das weiß man auch ohne KI. Aber das führt dann dazu, dass man natürlich so eine selbsterfüllende Prophezeiung hat. Man ist dann in dem Stadtteil unterwegs, nimmt mehr Fälle auf und die Zeit hat man dann wiederum nicht mehr für die Eigenheimsiedlung, die dann eine Stunde auf ihr Feedback warten, wenn dann sozusagen die Polizei eine Stunde später erst kommt bei einer Meldung von Problem. Dann habe ich natürlich den Delikt nicht aufgenommen und dadurch beweist sich am Ende automatisch, dass diese prädiktive Polizeiarbeit toll ist, ist sie aber gar nicht. Ja, und wie kann man es verhindern, war ja Ihre Frage. Also ich glaube, man muss immer davon ausgehen, in Englisch wird immer gesagt, garbage in, garbage out. Also wenn ich Müll reinwerfe, dann kommt da eben auch nur Müll raus. Das heißt, ich muss ganz klar überprüfen, ob die Daten, die ich da reinstecke, repräsentativ sind für das, was ich da eigentlich als Modell haben will. Und wenn ich daran denke, dass ich mit wenigen Strichen ein Verkehrsschild manipulieren kann und aus einer 30 eine 60 machen kann, und ein ML-Modell womöglich noch verwirren kann. Das für einen Menschen sieht es noch nach einem 30-Schild aus, aber für das maschinelle Lernmodell nicht mehr. Dann muss man halt tatsächlich die Trainingsdaten offenlegen. Man muss die zertifizieren und nachweisen, dass man eben diese Sonderfälle in ausreichender Zahl dabei hat. Und das ist extrem schwierig. Und ich bezweifle, dass ein Tesla, der hier in Deutschland rumfährt, genau das gemacht hat. Und deswegen wird es auch immer wieder Fälle geben, wo die mit einem mal Fehler machen, solange das nicht zertifiziert wird.
Das heißt aber im Endeffekt auch, das ist eine Frage von mehr oder weniger längerem Lernen und Anpassungen wahrscheinlich. Und dann wird man da irgendwann draufkommen und vielleicht die Fehler beheben.
Das ist die Hoffnung, aber man muss es tatsächlich auch normativ klären. Also dass es Regeln gibt, wie in welchen Bereichen KI eingesetzt wird. Und je gefährlicher der Einsatzort oder Einsatzzweck ist, desto stärker müssen die Regeln sein. Und da ist man ja Gott sei Dank auch dran, sich damit zu beschäftigen in der Europäischen Union. Und dann gibt es natürlich noch Methoden, um Erklärbarkeit von solchen KI-Modellen zu bekommen. Also beispielsweise haben wir in einem Projekt gehabt, haben wir uns Covid-Röntgenaufnahmen genommen, tatsächlich mal ein aktuelles Thema, und uns angeschaut, Modelle angeschaut, die versuchen zu klassifizieren, das ist Covid, das ist nicht Covid. Das ist für Entwicklungsländer sehr spannend, die halt keine teure Infrastruktur haben, die haben aber immerhin ein Röntgengerät. So, und jetzt stellt man fest, die klassifizieren sehr gut. Also die Ergebnisse sind prima. Man denkt, oh prima, Mensch, können wir verwenden. Aber wenn man dann mal zurückrechnet, aus welchen Bereichen, da gibt es eben Verfahren, da wird dann in den Bildern markiert, aus welchen Teilen des Bildes sich eigentlich dieses Modell gespeist hat. Und man stellt fest, oh, das sind meistens Kabel an den, bei den Patienten, wo Covid ist, das sind irgendwie Kabel. Ja, logisch, weil die natürlich krank sind und verkabelt sind und dann ist das mit auf dem Röntgenbild. Und das Modell hat also falsch gelernt, hat einen Bias drin gehabt und wenn man das dann diese Kabel rausnimmt, dann ist das Modell nicht mehr ganz so gut.
Also oft auch Sachen, die man im ersten Moment gar nicht direkt durchblickt vielleicht und auch braucht, um da drauf zu kommen, dass es ein Problem gibt, ja. Bevor wir das abschließen, würde ich gerne auch noch auf ein Thema kommen, auch sensibel beim Thema KI. Viele Leute blicken ja so ein bisschen sorgenvoll in Richtung Osten nach China, wo KI ja oft auch schon zur Massenüberwachung und so weiter eingesetzt wird, wo es viel um Kameratechnik geht. Ist das ein Problem, das Sie sehen? Und würden Sie sagen, das kann uns in der EU auch passieren oder ist das eine relativ sichere Nummer?
Na, die EU hat ja jetzt, glaube ich, im April 2021 so ein bisschen Richtlinien festgelegt, wo sie praktisch definiert, dass in Europa so eine Art vertrauenswürdige KI entwickelt werden soll. Das heißt, sehr eng an so ethischen Grundsätzen entwickelt. Jetzt wäre natürlich die Frage, wie kriegt man denn ethische Grundsätze in eine KI? So, ne? Das ist sicherlich etwas problematisch, weil letztlich kann nur ein Mensch sozusagen ethisch handeln. Eine KI kann sicherlich Kant lesen oder Epikur lesen und alle Philosophen lesen und auch sicherlich auch Texte produzieren, die so klingen wie Kant, aber trotzdem wären sie noch nicht ethisch oder so und würden diese Regeln noch nicht einhalten. Deshalb hat die EU halt sich darauf verständigt, beziehungsweise ich glaube, es ist nur erstmal ein Entwurf, dass man bestimmte KIs klassifiziert, also in Hochrisiko-KIs, die man gar nicht haben möchte in der EU. Also das sind so Scoring-Sachen, Social Scoring. Das soll es nicht in der EU geben. Aber sozusagen Überwachungsthemen hätte ich jetzt gar nicht so rausgelesen bei der EU-Ampel. Die sind als risikohaft behaftet eingeschätzt. Dort hat man strenge Richtlinien bezüglich Datenqualität und Informationen darüber, aber man wird sie wohl einsetzen, man darf sie aber nicht einsetzen sozusagen in Echtzeitsituationen, also wo man Gesichtserkennung in Echtzeit machen kann, sondern unter ganz besonderen Voraussetzungen nur, also richterlicher Beschluss, wenn praktisch Terrorgefahr ist oder wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt, dann darf man das in Echtzeit tun, aber die Gefahr sozusagen, dass KI überwacht und dass KI missbraucht worden, ist sicherlich immer gegeben. Deshalb ist es umso wichtiger, dass es halt diese Kontrollmechanismen gibt, der Zivilgesellschaft, der Presse, der Medien, des Rechts, ne, der Rechtssetzung und vielleicht auch der Kunst und der Wissenschaft, die praktisch so ein bisschen Kontrolle ausüben und uns auch zeigen. Herr Polkert hat das Beispiel genannt, dass man Schilder so verändern kann, dass man die KI austrickt. Es gibt diverse Kunstprojekte darüber, wie man Gesichtserkennung oder Mustererkennung von KI hinterher geht und das ist auch ein Zeichen von Kritik und Nachdenken über KI. Das glaube ich, das unterscheidet uns noch in der EU, wo wir halt das sagen, ne? Wir klassifizieren Hochrisiko, risikobehaftet und normale KI, das wäre der Mehrzahl der Anwendungsfälle, wird sicherlich normale KI sein und bei den Hochrisikothemen dort ein besonderer Blick drauf und ausgeschlossen halt diese Scoring-Themen beziehungsweise Themen, die Menschenwohl gefährden und Sicherheit des Menschen. Also der Mensch ist im Mittelpunkt der europäischen KI und das ist auch gut so.
Vielleicht noch als Ergänzung, also ich bin da auch sehr eher kritisch. Ich glaube, wir brauchen mehr Rahmenbedingungen, die das regulieren. Die Anfänge sind gemacht, aber wenn man sich das vornimmt, was an Datensammlung auch in Deutschland passiert, das wird ja immer auf Google und Facebook geschimpft. Aber das ist nicht ehrlich, weil das deutsche Internet ist im Prinzip verwanzt. Das kann man auch nachlesen. Und die werbetreibende Industrie in Deutschland, die hat 90% der deutschen Internetseiten sind mit kleinen Cookies versehen, mit kleinen Werbetrackern, um zu sehen, ob die Werbung eben angeschaut wird. Und mit den Trackern kann man halt wirklich Leute verfolgen und gucken, was tun die, was rufen die auf. Und das ist im Moment in Deutschland zumindest scheinbar legal oder wird legal gemacht. Und solange das so ist, glaube ich, fühle ich mich nicht sicher. Und da muss man, glaube ich, noch eine Schippe drauflegen.
Was jetzt für mich so ein bisschen rausgekommen ist oder was zumindest für mich jetzt so klang, ist, als hätten wir praktisch drei Konzepte von KI. Wir haben einmal so eine Art kapitalistische KI, die stark jetzt, so wie es klingt, aus den Staaten kommt. Wir haben vielleicht so eine eher repressive Überwachungs-KI, wie wir sie vielleicht aus China kennen. Und jetzt geht es bei uns mehr um so eine ethisch nützliche KI, würde ich es jetzt vielleicht mal zusammenfassen. Kann man das so sagen oder mache ich es mir da gerade zu einfach?
Also aus meiner Perspektive kann man das so sagen. Also das hat sich zumindest die EU vorgenommen, wobei sie auch gleichzeitig sicherlich sagt, wir wollen natürlich Wettbewerbsregion auch sein, wir wollen Spitzentechnologie machen, wir wollen ganz vorn sein. Da tut sie sich natürlich dann schwer, sozusagen der Forschung oder der Industrie bestimmte Grenzen aufzuerlegen. Also ich würde mal sagen, man versucht immer alles auszuprobieren und die Grenzen müssen durch Recht und Kontrolle gesetzt werden. Das ist so ein bisschen vielleicht auch der Zwiespalt, wo man so ein bisschen drin ist. Ne? Weil am Ende wird sich dann wahrscheinlich unsere ethische KI, die soll sich ja durchsetzen. Deshalb müssen wir ja versuchen, da möglichst so in eine dominierende Rolle zu kommen. Und da weiß ich nicht, ne? wie man das schaffen kann, eine dominierende Rolle gegenüber China, gegenüber USA, wo so entfesselte Kräfte sind und bei uns diese kontrollierten Kräfte über Ethik.
Da bin ich optimistischer. Ich glaube tatsächlich, dass das ein Wettbewerbsvorteil sein wird für Europa, wenn man sich mit datenschutzerhaltenden Methoden beschäftigt, um eben maschinelles Lernen auch unter Datenschutzaspekten umsetzen zu können. Also das ist tatsächlich auch ein Thema bei uns im Zentrum und da bin ich überzeugt, wenn wir das gut machen, dann werden auch US-Amerikaner mit einem mal europäische Lösung nutzen, weil sie sagen, da habe ich wenigstens den Datenschutz mit dabei.
Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Jetzt waren wir sehr im allgemeinen, weltweiten KI-Geschehen. Deshalb würde ich hier zum Ende nochmal ganz kurz zurückkommen in Richtung Stadt, weil das ist ja das, wo wir gerade uns befinden, in einem eher so einem kleinen Mikrokosmos. Was würden Sie denn sagen? Was werden künstliche Intelligenzen vielleicht in 5 oder 10 Jahren bei uns in der Stadt tun? Wie weit werden wir dann sein?
Also die große Hoffnung ist sicherlich in der Infrastruktur, ne? Das dürfen wir nicht vergessen. Bevor wir KI einsetzen, sollte es Rechenzentren geben. Eine unserer großen Hoffnungen ist, dass wir hier in der Stadt ein KI-Rechenzentrum aufbauen können, auch zusammen mit der Universität Leipzig, mit unseren städtischen Unternehmen und auch mit der Stadtverwaltung, wo wir praktisch die Rechenleistungen poolen und einen Service anbieten können, dann auch das ganze Thema Datenqualität, dass wir da ein ganzes Stück vorankommen und bessere Daten hier in der Stadt Leipzig haben und auch die Kultur des Datenteilens uns zu eigen machen. Und dann kann man sicherlich sehen, dass wenn alle Grundbedürfnisse gedeckt sind, also wir auch viele Leistungen des Online-Zugangsgesetzes umgesetzt haben, also diese Grundvoraussetzung, damit wir digitale Verwaltung machen können, dass wir dann auch bestimmte kleinere Chatbots, Hilfestellungen bei Routinearbeiten, Mustererkennungen da einsetzen werden in 5 Jahren. Wir werden mit Sicherheit keinen KI-Bürgermeister haben, sondern das wird immer noch ein Mensch sein.
Das hoffe ich auch. Kein KI-Bürgermeister, bitte. Nee, tatsächlich, vielleicht wenn man ein bisschen weiterschaut, ich glaube, die wesentliche Veränderung, die die Städte bekommen werden und hoffentlich dann auch Leipzig, ist das autonome Fahren, da bin ich überzeugt. Die gesamte Mobilität wird das beeinflussen. Also das heißt, im Moment ist es ja wirklich schwierig, einen Bus auf dünn besiedelten Strecken einzusetzen, weil da fahren zu wenige Leute, der Busfahrer kostet zu viel Geld. Und in 10 Jahren bin ich überzeugt, da wird es eine autonome Buslinie geben oder mehrere in der Stadt. Und dann kann man viel mehr abdecken mit ÖPNV, was wiederum dazu führt, dass die Leute vielleicht doch auch in den Randbereichen auf das Auto verzichten können für die eine oder andere Fahrt. All das wird eine Riesenveränderung geben und das kann man natürlich auch nur machen, indem man sehr gute Daten hat über die Umgebung, über den Verkehrsfluss, über den Verkehr, damit man diese autonomen Busse auch sicher durch den Verkehr leiten kann. In der Innenstadt, glaube ich, wird das noch länger dauern, weil der Verkehr einfach zu divers ist. Das heißt, da wird es auch weiterhin die Busfahrer brauchen, die kontrollieren, dass der Bus nicht gegen die Wand fährt.
Spannende Einblicke von Mirko Mühlpfort und Dr. Erik Polkert. Vielen, vielen Dank für die spannenden Einblicke zum Thema KI.
Ja, danke. Für mich auch sehr spannend, immer wieder mit KI-Forschern zu reden.
Ja, vielen Dank für die Einladung hier und spannendes Format. Dankeschön.
Das hier ist der Podcast Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen. Wenn das die erste Folge war, die Sie gehört haben, Sie finden alle weiteren Folgen dauerhaft bei allen bekannten Podcast-Playern wie Apple Podcasts oder Spotify zum Beispiel. Und wir hoffen, es hat Ihnen gefallen und wir hören uns wieder. Tschüss.
Urbane Daten in vernetzten Städten und Regionen.